Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mach mal lauter, Jungenarbeit auf die Ohren, dem Podcast der LAG Jungenarbeit Baden-Württemberg. Wir reden hier zwanglos über Themen der Jungenarbeit und der geschlechterbewussten Pädagogik und laden uns dazu spannende Gäste ein. Ich bin Michael Schirmer und werde euch auf dieser auditiven Reise begleiten. Und nun geht's los mit dem heutigen Thema.
Ja, hallo und herzlich willkommen, Armin Kohr-Armann und Steven Kessler aus Tübingen. Seid ihr beide mir zugeschaltet per Telefon und zwar von der Fachstelle für Jungen- und Männerarbeit in Tübingen. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt für diesen Podcast.
Ja, hallo auch und sehr gerne nehmen wir uns Zeit. Hallo Michael, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir haben uns einiges vorgenommen heute für diesen Podcast, denn eure Fachstelle, die ist schon eine ganz besondere Stelle, die es so Land auf Land ab nicht so schnell wieder gibt. Und ich würde gerne ein bisschen von euch hören, von dir Armin, erstmal zu deinem Zugang, wie bist du zu Funskerle gekommen, dann auch vom Steven und natürlich insbesondere, was euch mit Funskerle verbindet, was ihr da konkret macht. Also starten wir mal los. Armin, du bist schon lange dabei. Wie ging's für dich los?
Ja, tatsächlich. Ich bin schon seit 15 Jahren dabei, kaum zu glauben. So viele Jahre schon. Seit 25 Jahren gibt es Funskerle. Und ich kann mich schon hier nicht mehr dran erinnern. Aber für mich war wichtig, dass ich an der Uni damals über Reinhard Winter und Gunter Neubauer zwei Menschen und auch Gründungsleute von Funskerle kennengelernt haben, die mich einfach angesprochen haben oder die mich interessiert haben mit ihren Themen von Jungenarbeit und kritischer Männerforschung. Und da kam ich ins Gespräch mit denen und Funskerle war einfach von vornherein so offen auch von der Fragestellung, von dem Anliegen, dass es erstmal darum ging, was brauchen eigentlich Jungs, was brauchen Männer für Angebote und was können wir als sozialpädagogische Angebote für Jungs und für Männer machen, was Jungs anspricht, was Männer brauchen können. Und mit dieser offenen Fragestellung sind wir damals gestartet und die hat mich interessiert, deswegen bin ich da gelandet. Und so sind wir bis heute da, auch wenn sich bis heute manches verändert hat und manche Fragestellungen sich vielleicht auch zugespitzt haben. Aber dazu kommen wir vielleicht noch.
Du hast einen langen Atem, du bist Geschäftsführer auch in der Zwischenzeit von Funskerle und neu dazu, zumindest jetzt auch als zuständige Fachkraft für Jungenarbeit, wenn ich es richtig weiß, bist du Steven Kessler. Allerdings auch nicht ganz neu bei Funskerle. Magst du kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist zu den Funskerlen?
Richtig, mein Weg verlief eigentlich ähnlich wie Armins Weg, nur eben um einige Jahre versetzt. Auch ich bin während meines Bachelorstudiums zum ersten Mal in Kontakt mit Jungenarbeit gekommen, just bei Armin in einem Seminar und fand das Thema sehr, sehr spannend. Und während ich dann meinen Master gemacht habe, habe ich schon begleitend als Honorarkraft bei Funskerle Aufträge im Bereich der Jungenarbeit übernommen. Und ich fand das Thema und die Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen und auch die Atmosphäre, die irgendwie der Verein an sich hat, nett und super überzeugend. Und habe mich dann, als ich gefragt wurde, sofort dazu entschieden zu sagen, ja gerne, fange ich hier als Fachkraft an und gehe hier meine Schritte irgendwie in die Arbeitswelt und schaue an, was es an spannender Arbeit mit Jungs gibt und was es auch an spannender Arbeit mit Männern gibt.
Jungarbeit ist ja ein ziemlich breites Feld. Was sind denn eure Schwerpunkte jetzt auch direkt bei Funskerle? Vielleicht können wir gleich reingehen so in eure Arbeitsfelder. Was machen Funskerle? Was macht Funskerle e.V.? Ganz konkret.
Ja, also wenn man chronologisch am ältesten sozusagen ist tatsächlich unser Jungenarbeitsschwerpunkt. Da haben wir früher angefangen, auch von vornherein zusammen mit den Kolleginnen von der Mädchenarbeit. Hier in Tübingen ist es die Thema. Mit denen zusammen Schulprojekte zu machen, Kindergartenprojekte zu machen. Wir waren damals eher mit den kleineren Kindern, Grundschul-, Kindergartenbereich unterwegs, um Jungs und Mädchen dann eben auch miteinander im geschlechterreflektierten Tandem zu unterstützen bei Sozialkompetenzfragen, bei im Prinzip Sozialtraining mit denen zu machen. Und dieser Jungenarbeitsschwerpunkt ist geblieben. Hat sich in der Landschaft manches verändert. Es gibt in Tübingen mittlerweile an allen Grundschulen auch Schulsozialarbeit. Wir haben damals ähnliche Funktionen zum Teil auch als externe, zumindest punktuell übernehmen sollen, übernommen und deswegen wurden wir auch angefragt. Aber das sehr verändert. Mittlerweile sind wir überwiegend an Berufsschulen, an weiterführenden Schulen mit einem Projekt Herzklopfen, wo es um so eine Mischung aus, was ist eigentlich los in meiner Liebesbeziehung und was, wo gibt es da vielleicht auch Schnittstellen zu Gewalt oder wo gibt es da Probleme mit Gewalt, also zwischen Gewaltprävention und Sexualpädagogik, wenn man so will, sind wir da angesiedelt. Das ist also geblieben, neben dem, dass wir ganz normal sexuelle Bildung, Selbstbehauptungskurse, Sport- und Bewegungsangebote zusammen mit den Kollegen von den städtischen Jugendhäusern und Jugendtreffs, da sind wir einfach, und Jungengruppe für die Jungs, die im Frauenhaus leben, also all solche Dinge gibt es da seit vielen Jahren. Einige Jahre später, also 2008, 2010 kam dann noch dazu, ein beraterisches, fast schon therapeutisches Setting, dass wir mit Jungs gearbeitet haben, die übergriffig geworden sind, die sexuell übergriffig geworden sind. Das ist dann die Rückfallprävention für sexuelle bei sexuellen Übergriffen für Jugendliche. Das ist dann ein zweiter Arbeitsschwerpunkt oder innerhalb der Jungenarbeit ein weiterer Arbeitsschwerpunkt. Und im Jahr 2000, das ist auch schon seit 20 Jahren, kam dann noch sowas zu, Antigewalttraining, Antigewaltberatung. Damals war das Platzverweisverfahren neu eingerichtet in Deutschland. Baden-Württemberg war Modellprojektstandort und wir in Tübingen waren Modellprojektstandort. Was man denn machen kann, wenn die Polizei von häuslicher Gewalt erfährt und Platzverweis erteilt, dann, der damals neu eingeführt wurde, und wenn man dann die Männer auch noch begleitend beraten will und beraten kann, denen was anbieten kann, um rauszukommen aus dieser Spirale von Angst und Gewalt. Das ist also einer, ein Arbeitsbereich, der mittlerweile sehr stark geworden ist, der mindestens genauso stark ist wie diese Arbeitsschwerpunkt Jungenarbeit. Und der letzte oder vorletzte, je nachdem, wie man es sieht, Arbeitsschwerpunkt ist erst vor 5 Jahren, aber immerhin auch schon seit 5 Jahren dazugekommen, nämlich Männer als Opfer, als Betroffene von sexueller Gewalt begleiten, zu beraten. Die können sich da an uns wenden. Das ist ein Angebot, was wir zusammen mit Frauen helfen Frauen machen. Die beiden Vereine, Bundeskelle und Frauen helfen Frauen Tübingen, betreiben AGIT. AGIT ist die Anlaufstelle sexualisierte Gewalt in Tübingen. Also ein Team, gespeist aus 2 Vereinen, aus 2 Institutionen, die miteinander das verantworten, diese Arbeit verantworten, um eben Männer und Frauen und Männer mit Sternchen und Frauen mit Sternchen, geschrieben tatsächlich auch so und auch so gemeint, begleiten und zu beraten, wenn sie ein Problem haben mit dem Thema sexualisierte Gewalt.
Ich finde das schon, und ja.
Letztes sozusagen zu all dem, was wir da tun, machen wir immer wieder auch Fachtage, Fortbildungen, Workshops. Das ist auch noch ein weiterer Arbeitsschwerpunkt, dass wir sozusagen in der Multiplikatorenschulung, Multiplikatorenfortbildung tätig sind. Aber das ist sozusagen eher aus den, dass wir die Erfahrungen aus unseren verschiedenen Praxisfeldern auch weitergeben wollen.
Das, du hast es jetzt gerade aufgemacht, das ist ja ein total breites Spektrum, das ihr abdeckt und auch nochmal historisch aufgemacht. Ihr wendet euch an Jungs in unterschiedlichen Lebensphasen, aber eben auch gemeinsame Teamer an Jungen und Mädchen und Kinder aller Geschlechter und habt da die ganze Themenpalette auch, die ihr abdeckt. Sexuelle Bildung ist ein Bereich, Partnerschaften, Beziehungen natürlich. Das hast du alles geschildert. Und dann kam hinzu eben auch die Frage der Gewalt, auch sexualisierter Gewalt, sodass ihr da Männer und junge Männer, Jugendliche, männliche Jugendliche unterstützt, aus dieser Gewaltspirale rauszufinden. Und jetzt als drittes auch Opfer sexualisierter Gewalt. Also unglaublich breit. Wie schafft ihr das? Ihr habt auch einen Pool von Experten, mit denen ihr dann zusammenarbeitet. Und ich glaube, Steve, du bist da rausgewachsen und jetzt eben komplett Fachkraft. Magst du mal kurz erzählen, wie du in welchen Themenfeldern du dich besonders verortest und wo du deine Schwerpunkte siehst und deine Aufgabenfelder auch?
Tatsächlich bin ich als Fachkraft zuständig für den ganzen Bereich Jugendarbeit, das heißt in seiner kompletten Breite irgendwie. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diesen Pool an Menschen, die schon seit sehr langer Zeit in all dieser Breite unterwegs sind. Das heißt, mein Teil ist hauptsächlich momentan, vor allem jetzt, wo das Schuljahr wieder begonnen hat, auch der organisatorische Teil, die ganzen Projekte, die wir gemeinsam irgendwie mit Schulen organisieren, die wir aber auch außerhalb von Schulen organisieren, ins Laufen zu bringen, da die Absprachen zu treffen. Ich selber bin hauptsächlich im Herzklopfenbereich, also in Schulprojekten, in der Präventionsarbeit bei Jugendlichen tätig, aber wir haben eben auch ganz viele Fachkräfte, die über uns noch andere Sachen machen, mit denen ich irgendwie in Kontakt stehe und nach ihren Problemen, nach ihren Fragen und im Austausch mit denen eben ihre Projekte begleite. Das heißt, nicht alle Projekte, die wir anbieten, mache ich selber. Da würde ich alleine überhaupt nicht hinkommen und nicht rumkommen bei all den Dingen, die wir machen. Aber ich bin sozusagen die Spinne im Netz, die versucht, alle Fäden irgendwie zusammenzuhalten und gemeinsam mit Armin den Bereich jungen Arbeit, den wir abdecken, am Laufen zu halten und alles, was wir machen, in Schwung zu bringen. Hm.
Du hast das Stichwort Herzklopfen gebracht, also das Projekt Herzklopfen, das es ja nicht ganz neu gibt, ich glaube schon in mehreren Phasen. Erzähl doch mal ganz konkret, worum geht es dabei? Es geht ja um Respekt in jugendlichen Liebesbeziehungen und auch da Grenzachtung und Grenzverletzungsverhalten. Aber schildert es doch mal ganz praktisch, wie seid ihr da hingekommen, was macht ihr konkret und bietet ihr es Jugendlichen oder Fachkräften an? Wie funktioniert dieses Projekt?
Angefangen hat alles damit, dass wir ursprünglich ein Projekt zu häuslicher Gewalt gemacht hatten und uns mit vor vielen, vielen Jahren, und so wurde mir vom Hörensagen berichtet, und mit Jugendlichen und Kindern auseinandergesetzt haben, die in ihren Familien Gewalt zwischen den Eltern erlebt haben. Daraus entwickelte sich aber, nachdem uns die Jugendlichen erzählt haben, dass sie ähnliche Dinge auch aus ihrem eigenen Leben, aus ihrem eigenen Beziehungsleben kennen, vor 10 Jahren ein EU-Projekt, in dem Herzklopfen entwickelt wurde. Und seit 10 Jahren sind wir damit an Schulen unterwegs und sind immer wieder angefragt und bekommen immer wieder die Rückmeldung, wie wichtig das auch für die Jugendlichen ist. Und wie positiv irgendwie die Schulsozialarbeiten und so diesem Projekt gegenüberstehen. Immer wenn wir da an die Schulen gehen, ist es ganz wichtig, dass wir die Jugendlichen in Austausch miteinander bringen wollen. Wir wollen nicht irgendwie an die Schulen kommen oder in die Gruppen kommen und sagen, wir wissen, wie es geht, sondern wir wollen Jugendlichen in den Austausch untereinander bringen, weil so unterschiedlich wie alle Jungs sind, so unterschiedlich ist deren Vorstellung von Beziehungen und so unterschiedliches deren Erleben von ihren Wirklichkeiten. Und das ist einfach die Vielfalt ein Thema, das wir den Jungen auch aufzeigen wollen. Es gibt nicht eine Form von Junge sein und nicht eine Form von Mann sein, sondern es gibt da unglaublich vielfältige Formen von. Und meistens sind die total versteckt oder es wird nicht darüber gesprochen. Und das ist eine Sache, die wir in dem Projekt anstoßen wollen, darüber zu sprechen. Es geht da ganz arg irgendwie um Wünsche und Sehnsüchte, die die Jugendlichen haben, wie stelle ich mir Beziehung vor, was wünsche ich mir eigentlich für eine gute Beziehung, was habe ich vielleicht auch schon an Beziehungsvorbildern gesehen und was möchte ich auch so haben. Es geht aber auf der anderen Seite auch ganz klar darum, was sind Grenzen und Verletzungen, die in Beziehungen, die es in Beziehungen gibt und die in Beziehungen passieren können, die ich vielleicht auch schon aus Beziehungsvorbildern kenne. Was habe ich da erlebt, gesehen, mitgemacht? Und das Wichtige ist einfach, Grenzen verlaufen bei jeder Person an unterschiedlichen Stellen. Wir möchten die Jungs dafür sensibilisieren, dass nicht, weil es nur für mich okay ist, das auch für alle anderen okay sein muss. Oder wenn es für mich nicht okay ist, auch für alle anderen nicht okay sein muss. Sondern es geht uns darum, eben auch zu zeigen, es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Dinge und eine Vielfalt. Auch wenn uns die Popkultur und die Gesellschaft drumherum oft sehr, sehr eindimensionale Bilder von Männlichkeit und von Jungsein vermittelt und die Jungs damit auch immer wieder sehr konfrontiert sind. Und so ein Thema, das echt immer wieder in den Projekten auch kommt, ist vor allem der Deutschrap, der sehr eindeutige Bilder von wie hat ein Mann zu sein propagiert, die aber in keinem Verhältnis zu einer Wirklichkeit oder auch zu gewünschten und auch verkörperbaren Männlichkeiten steht. Und das sind immer wieder ganz, ganz spannende Diskussionen und Auseinandersetzungen, die sich aus solchen Projekten heraus entwickeln.
Ihr arbeitet da sehr praxisnah in euren Workshops. Ich habe selber mal einen Workshop mitmachen dürfen, der richtete sich an Fachkräfte eben auch, um zu vermitteln, wie ihr direkt solche Workshops anbietet und wie mit Kindern, Jugendlichen im Kontext von Beziehungen und Grenzverletzungen in Beziehungen gearbeitet werden kann. Ich erinnere mich so an eine Szene, wo wir in einer Linie standen und Schritte nach vorne gehen sollten oder nicht, was sind wir noch bereit, in einer Beziehung mitzugehen. Ich fand das sehr praxisnah, wo ich selber darüber erschrocken bin, wie man vielleicht aus einem liebevollen Verhältnis heraus etwas bereit ist zu tun, was man später bereut, weil man es doch nicht so hätte tun sollen, wenn man isoliert wird immer mehr. Ihr habt da sehr viele Praxisanregungen auch, wie ihr arbeitet. Vielleicht könnt ihr aus der Praxis dann noch mehr dazu sagen, wie ihr konkret arbeitet, mit den Jugendlichen und mit den Fachkräften auch.
diese Beziehungsgeschichte, die du ja gerade geschildert hast, und auch die Erfahrungen, die du mit der Beziehungsgeschichte gemacht hast, die sehen wir so auch bei ganz, ganz vielen Jugendlichen, die plötzlich am Ende dieser Geschichte noch als Einzige oder vielleicht noch mit einer zweiten Person zusammen alle Schritte durchgegangen sind und sich dann fragen, oh, wie konnte es eigentlich so weit kommen und wieso bin ich nicht an den ganzen Punkten und an den Warnzeichen, die es in solchen Beziehungen immer wieder gibt, wieso habe ich die eigentlich nicht gemerkt und wieso bin ich da nicht ausgestiegen? Und diese Beziehungsgeschichte ist eigentlich auch das Herzstück des Projekts, unsere stärkste Methode, um den Jugendlichen irgendwie diesen schmalen Grat zwischen einer schönen und einer guten Beziehung, aber auch dem Abrutschenden verletzt werden, in Gewalt in Beziehungen zu signalisieren und zu zeigen, was da alles passieren kann. Und das ist eben so das Zentrum um das herum. Wir versuchen mit den Jugendlichen gemeinsam eine Ampel zu erarbeiten aus einem grünen Feld oder grünen Karten, in dem sie irgendwie aufschreiben, was ist das, was ich mir wünsche, was möchte ich haben. Und dann eben ins Gelbe weitergeht, was sind Warnsignale für Gewalt in einer Beziehung. Und dann auch ganz klar zu den roten Karten, Stoppsignalen, was ist tatsächlich Gewalt in einer Beziehung und an welchen Punkten muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich in Zukunft bei so einer Beziehung nochmal drüber nachdenke, weiterzugehen. Aber wir versuchen uns auch mit ganz anderen Methoden und anderen Themen zu beschäftigen. Es geht uns ganz häufig auch erstmal darum, ganz am Anfang klar zu machen, wie sieht eigentlich ein respektvolles Miteinander aus, wenn ich eine Situation habe, wie schätze ich die eigentlich ein? Sehe ich in dieser Situation, in dieser Beziehungssituation eigentlich einen respektvollen Umgang der beiden Personen in der Situation miteinander? Oder habe ich das Gefühl, die beiden gehen nicht respektvoll miteinander um? Und schon da passiert es ganz häufig, dass auf welches Detail auch immer man dann abzielt, die Jugendlichen sehr stark in den Austausch, in verschiedene Wahrnehmungen kommen und das auch immer wieder mit Situationen verknüpfen, die sie selber zu Hause erlebt haben oder die sie selber aus ihren eigenen Beziehungen erlebt haben. Und dann auch ganz unterschiedliche Schwerpunkte jeweils setzen. Und auch da bringen wir die Jugendlichen in den Austausch miteinander, um eben auch zu zeigen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf die gleiche Situation und nicht das, was ich wahrnehme, ist die einzige Wirklichkeit und das ist das Gleiche, was irgendwie Armin neben mir wahrnimmt oder was du auf der anderen Seite des Telefons wahrnimmst. Das sind ganz verschiedene Wirklichkeiten.
Wenn man
so ein bisschen weiter denkt, dann auch, also so als ersten Schritt, das ist ein ganz wichtiger Schritt, den das Dina da gerade beschrieben hat, also dieses Aufmerken und dieses sich klar werden über die eigenen Bedürfnisse und auch klar werden über die eigenen Grenzen. Und als zweiten Schritt, und das ist meistens auch tatsächlich als zweiter Tag geplant ist und auch durchgeführt, geht es dann so auch darum, wie streiten wir uns eigentlich in Beziehungen? Denn tatsächlich geht es ja um Verletzungen in Beziehungen, um Gewalt in Beziehungen und das wollen wir vermeiden. Aber es gibt natürlich in Beziehungen manches, was verletzt, was weh tut, was gar keine Gewalt ist. Also Gewalt tut immer weh, aber nicht alles, was weh tut, ist gleichzeitig Gewalt. Wenn meine Partnerin oder mein Partner sich anders entscheidet, als ich das will, dann tut mir das weh, dann verletzt mich das vielleicht sogar keine Gewalt, sondern hat einfach eigene Interessen und eigene Bedürfnisse. Und immer da, wo zwei Menschen zusammen sind, gibt es verschiedene Bedürfnisse, das ist ganz normal. Und das heißt es eben respektvoll, dann miteinander auch zu streiten. Nicht eben nur so eine Hollywood-Harmoniesoßen-Beziehung zu führen, wo irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und solange man verliebt ist, nach Wolke 7 schwebt, funktioniert es, aber danach funktioniert es eben schon nicht mehr. Sondern viele Jugendliche machen ja dann die Beziehung, oder dann wird es aber unbequem, einem ja Mist. Der oder die andere hat ja plötzlich einen eigenen Willen und will was anderes wie ich und was machen wir jetzt damit? Also respektvoll streiten, sozusagen der Einstieg in den zweiten Tag, was gibt es alles für verschiedene Streitformen, Streitmöglichkeiten, also Anlässe zum Streiten und da gibt es viele, das wissen wir alle. und da gibt es Fragen dabei, die wir mit den Jugendlichen gemeinsam durchgehen im Austausch, ganz einfach, die sozusagen ganz simpel zu beantworten sind, das heißt ich, dein Partner hat einen anderen Musikgeschmack wie du, wie einigt ihr euch, was ihr hört? Dann gibt es aber auch andere Fragen. Was weiß ich, deine Freundin erwischt dich beim Pornos gucken und fragt dich, was das soll. Und was würdest du dann tun? Wie würdest du dich fühlen in so einem Moment? Das ist immer so die Frage, wie fühlst du dich? Was fühlst du selber? Was nimmst du bei dir selber wahr? Und der zweite Schritt, was würdest du dann tun? Wie kannst du sozusagen da in Austausch kommen? So, das ist dann sozusagen aus der praktischen Seite das eben der insgesamt zweite Schritt, respektvoll streiten und in dem Wissen, dass es durchaus wehtut, auch zu streiten und manchmal schmerzlich ist, aber meistens sehr gewinnbringend ist, wenn man konstruktiv streiten kann.
Ihr habt da jetzt schon seit 10 Jahren eben Erfahrung genau mit diesen wichtigen Themen, aber auch Lebensfeld von jungen Menschen, nämlich in Beziehung gehen. Wie gehe ich respektvoll in Beziehung, auch in Liebesbeziehungen? Und bietet jetzt, ich weiß gar nicht, ob zum ersten Mal, aber am 5.11. auch einen Fachtag dazu an Love Needs Respect. Der richtet sich dann an Fachkräfte. Jetzt habt ihr sehr plastisch geschildert, wie ihr mit den Jugendlichen selber arbeitet. Wahrscheinlich setzt ihr da das, was ihr dort an Erfahrung habt, um und gebt es an die Fachkräfte weiter. Wie soll dieser Fachtag am 5.11. aussehen?
Der Fachtag ist tatsächlich nochmal auf eine Weiterentwicklung von Herzklopfen aufgebaut. Wir hatten infolge der stärkeren Zuwanderung, die Deutschland in den letzten Jahren erlebt hatte, die Erfahrung gemacht, dass ganz viele geflüchtete Jugendliche zum Beispiel überhaupt nicht in, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, in den Genuss oder in das Glück kommen, mit solchen Workshops oder solchen Workshops zu begegnen, weil sie einfach völlig separiert sind und nicht in den ganz normalen Regelangeboten, die es so gibt, eingebunden sind und deswegen auch von uns sehr, sehr schwer erreicht wurden. Daraufhin haben wir reagiert und gemeinsam mit der Thema beschlossen, wir möchten gerne ein Projekt entwickeln, mit dem wir diese Gruppe gezielt ansprechen können, mit dem wir auf diese Menschen zugehen können. Und haben dann eben in Zusammenarbeit mit Peer-Mentoren, mit Menschen, die schon länger in Deutschland sind, die in mehreren Sprachen zu Hause sind und die auch in mehreren kulturellen Hintergründen zu Hause sind, dieses Projekt Herzklopfen erweitert. Und das ist jetzt Love Needs Respect. Und an dem Fachtag wollen wir einerseits natürlich Fachkräften zeigen, wie arbeiten wir mit solchen Gruppen, was haben wir da für Erfahrungen gemacht, welche Methoden wenden wir da an, welche Abwandlungen von Methoden haben wir da auch verwendet. Gleichzeitig wollen wir da aber auch thematisieren, was sind die Herausforderungen, auf die wir gestoßen sind, was sind Probleme, mit denen wir zu kämpfen hatten und auch immer wieder, was uns da in den Sinn kommt, ist die eigene Haltung, die eigenen Zuschreibungen, die wir machen, die eigene Auseinandersetzung mit dem Bild von dem anderen, das wir selber im Kopf mit uns herumtragen. Und um das alles zu reflektieren und unsere Erfahrungen da weiterzugeben, haben wir uns entschieden, diesen Fachtag am 5.11. durchzuführen und sind sehr gespannt auf den Austausch mit den ganzen Fachkräften, die sich dafür angemeldet haben oder noch anmelden werden. Das ist auch insofern ein besonderes Spannungsfeld, weil natürlich in unserer Gesellschaft insgesamt auf Geflüchtete besonders geguckt wird. Oder andere auch geguckt wird. Mit diesem auf dieses Anderssein wird ja oft viel zu oft Bezug genommen auch. Und die Jugendlichen selber sind da sehr sensibel, indem sie uns dann oft zu Beginn der Workshops oder mittendrin im Workshop, wenn dann so eine Vertrauensbasis auch da ist, wenn man sie merkt, sie können auch mal eine unbequeme Frage stellen, dann sagen, aha, wieso seid ihr jetzt eigentlich schon wieder bei uns Geflüchteten? Wieso redet ihr mit uns darüber, über Respekt in der Liebe und so? Denkt ihr, wir haben es besonders nötig? Weil wir eben als Geflüchtete keine Ahnung haben, wie man respektvoll Frauen behandelt, also wenn man mal auf die Jungs guckt. Andersrum ist es für uns natürlich so, dass wir sagen, Moment mal, wir machen dieses Projekt schon seit 10 Jahren mit allen möglichen Jugendlichen, die in Deutschland leben. Nur haben wir bisher eben keine Jugendlichen erreicht, die nach Deutschland geflohen sind. Und deswegen wollen wir sozusagen unser Projekt erweitern, dass auch Menschen, die ihr geflohen seid, über diese Fragen von, was wünsche ich mir in Liebesbeziehungen und wo sind für mich Warnzeichen für Gewalt, dass ihr darüber nachdenken könnt, dass ihr die Chance bekommt, euch damit auseinanderzusetzen. Aber das ist ein Spannungsfeld auch und die Jugendlichen spiegeln uns das wieder. Und diese Erfahrung zu machen, was heißt das dann, wenn die das hören? Glauben die uns das dann gleich? Oder ne, was braucht es da auch an Schritte, dass es bei denen vom Hören, vom Kopf in den Bauch rutscht, dass sie dann irgendwie merken, ja, okay, die meinen uns, die wollen wirklich unsere Meinung wissen und die haben uns nicht hier schon vorverurteilt als die Geflüchteten, die aus Macho-Kulturen kommen, die wo Männer immer nur Schweine sind, sondern wir wollen tatsächlich mit ihnen in Austausch kommen. Also diese Erfahrung und auch um das Feld von Rassismus und Diskriminierung und Rassismuskritik, wie wir das mit Herzklopfen, mit unseren Herzklopfen-Erfahrungen verbinden, darum soll schwerpunktmäßig der Fachtag gehen. Und deswegen freuen wir uns, dass sozusagen auch ADIS, der Verein für Antidiskriminierung hier in Tübingen, uns da unterstützt auf dem Fachtag zum einen und zum anderen als sehr prominente Rednerin Kypra Gümüşay uns da zumindest einen möglichen Standpunkt darlegt, wie sie zu dem Thema Liebe und Respekt mit kulturellen Vielfaltsbrillen sozusagen ausgestattet, wie sie da drauf guckt.
Spannend.
Das wird bestimmt spannend. Da bin ich hoch, bin ich hochneugierig auf diesen Fachtag. Wir müssen ihn, oder wir werden ihn als Online-Fachtag durchführen, Corona-bedingt. Wir hatten ihn als Präsenzfachtag geplant, haben jetzt umgeschwenkt auf Online-Fachtag. Wir am 5.11. findet er statt. Wir sind total neugierig, wie das wird.
Vielleicht gibt es ja noch Interessenten unter denen, die auch uns jetzt hören, weil noch gibt es sicherlich einige wenige Plätze, sodass man sich immer noch anmelden kann. Das ist ein wichtiger Bereich.
Dadurch, dass es eine Online-Fortbildung ist, oder Fachtag ist, ist haben wir ja relativ unbegrenzte Möglichkeiten, Leute zuzulassen.
Okay.
Also wer sich anmelden will, gerne.
Also, das ist ein wichtiger Themenbereich und ihr seid da jetzt so weit Experten über die Jahre auch geworden und Expertinnen bei Thema, dass ihr eben auch solche Fachtage eben anbieten könnt. Ich würde gerne noch auf ein anderes Arbeitsfeld zu sprechen kommen, nämlich den eurer Beratungsarbeit, wo ihr ja geschildert habt, ihr beratet männliche Jugendliche, junge Männer, die gewalttätig geworden sind, sexuell übergriffig, aber vielleicht auch in anderen Formen gewalttätig geworden sind und gleichzeitig auch Opfer sexualisierter Gewalt. Die Arbeit ist sicherlich sehr sensibel auch und sehr vielfältig und auch sehr schwierig, ob ihr jetzt mit Tätern oder Opfern oder Tätern und Opfern arbeitet. Schildert doch mal ein bisschen eure Erfahrung mit den Menschen, die zu euch kommen oder die zu euch geschickt werden auch.
Naja, im Grunde ist das eine ganz, also eins der Hauptschwerpunkte, was uns da begegnet, ist Scham. Scham und Beschämung. Sei es bei denen, die Betroffene von sexueller Gewalt sind, dass sie sich dafür schämen, was ihnen widerfahren ist, dass es ihnen peinlich ist, darüber zu sprechen, dass es ihnen auch peinlich ist, sich deswegen Hilfe und Unterstützung zu suchen und zu holen. Auch weil es so ein Männlichkeitsbild eben gibt, damit muss man alleine klarkommen. Denn entweder bist du in unserer Gesellschaft ein Mann oder du bist ein Opfer. Beides zusammen geht von der Mainstream-Definition, sozusagen von der Stereotypen-Definition her nicht. Und wir haben es ja vorher, das Steven hat es ja vorher schon angesprochen und du ja auch, Michael, dass einfach Junge und Mann sein eine viel, viel unterschiedlicher und viel vielfältiger gelebt und gedacht werden muss und werden kann, als es in den Stereotypenbildern angeboten wird, ist dann das eben da auch nochmal Thema. Ja, schön, dass du bei uns bist, schön, dass du hierher kommst und in die Beratungsstelle und die Unterstützung suchst. Da hast du schon mal ganz schön viel Mut bewiesen, dich da auch zu outen, als einer, der sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt abbekommen hat. Viele von diesen Männern melden sich auch erst Jahre, Jahrzehnte nach den Taten bei uns. Also ich habe nicht wenige, die so zwischen 50 und 70 Jahre alt sind in der Beratung, die sagen, ja, ich bin als 15, als 12, als 10-jähriges Kind sexuell missbraucht worden. Und ich habe Jahre, Jahrzehnte lang niemandem davon erzählt. Ich habe versucht, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Manche haben sich dann mit Alkohol beholfen, um sozusagen die Erinnerung zu vernebeln. Andere haben andere Wege gefunden, wie sie damit klarkommen. Verschiedene Überlebensstrategien, die sie auch gewählt haben, die sie dann am Schluss irgendwie doch auch nochmal merken, nee, jetzt will ich mir doch noch Unterstützung holen, jetzt will ich doch auch nochmal darüber sprechen. Und mich vielleicht auf dem Weg auch ein Stück freier machen von dem, was mich da mein Leben lang schon stimmt und kränkt und einschränkt und schwächt.
Es ist offensichtlich so, dass sexualisierte Gewalt noch immer ein tabuisiertes Thema ist, trotz MeToo-Debatte und viel Öffentlichkeit auf der einen Seite, aber insbesondere in Bezug auf Männer oder Jungen als Opfer von sexualisierter Gewalt scheint es noch immer ein Tabu zu sein. Ihr selber habt da auch eine Plakatkampagne mitentwickelt, um auf das Thema aufmerksam zu machen und kriegt da wahrscheinlich auch eine Resonanz. Wollt ihr kurz noch was zu dieser Plakatkampagne sagen, wie die entstanden ist, wie ihr die lanciert habt und was da an Resonanz zurückkommt, um dann nochmal zu sagen, was ihr an Erfahrungen dann eben mit den Menschen, die zu euch kommen, macht?
Die Plakatkampagne ruhte darauf auf, dass wir die Arbeit in Tübingen beginnen konnten und die Unterstützung da auch von der Stadt, vom Gemeinderat den Auftrag bekommen haben und wir finanzielle Unterstützung auch bekommen haben, diese Arbeit zu machen. Dann habe ich erstmal vor der Aufgabe standen, dieses Angebot auch bekannt zu machen. Und dann kam uns eben in den Sinn, eine Kampagne zu machen, eine Plakatkampagne und hatten dann rumgeguckt und hatten uns die Jahre davor auch schon immer wieder, ich habe mich da immer wieder drüber geärgert, wie sehr entsprechende Plakatkampagnen Zum einen entweder hauptsächlich auf Frauen und auf Mädchen als Opfer fokussieren und die Männer vergessen. Und jetzt ist es je nach Altersgruppe, in die wir reingucken, aber doch bei manchen Altersgruppen einfach ein Drittel der Opfer sind männlich. Und es ist nicht nur eine kleine Minderheit, sondern es ist eine große Gruppe innerhalb der Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Und das hat mich einfach geärgert an der Stelle. Und das ist schwierig, dass da muss man nicht aufpassen, dass man nicht das eine Opfer sein gegen das andere Opfer sein aufrechnet. Aber wenn du es auch ansprichst, die MeToo-Kampagne war an der Stelle eigentlich meine, so aus meiner Beobachtung doch auch schwerpunktmäßig eine Kampagne, wo sich Frauen zu Wort gemeldet haben, die von ihren die von den Übergriffen, die sie erlitten haben, berichtet haben. Es gab, finde ich, aus Männersicht die spannendere Zeit war um 2010, also vor 10 Jahren, als die männlichen Opfer, die damals im Canisius-Kolleg, also vom Canisius-Kolleg kommend, gesagt haben, wir haben in diesem Internat sexuelle Gewalt erfahren oder in der Odenwaldschule oder auch andere Einrichtungen, die nach und nach dazu kamen, wo ehemalige Bewohner der Einrichtung sich dann geoutet haben als Betroffene sexualisierter Gewalt. Und da waren es Männer. Wir hatten es Mitte der 80er schon mal, da waren es eben auch stärker die Frauen, die unterstützt auch von Teilen der Frauenbewegung den Mut gefasst haben, das zu benennen und auf diese Ungerechtigkeit, auf dieses Unrecht auch hinzuweisen, sexualisierte Gewalt. In MeToo, meiner Beobachtung nach, auch schwerpunktmäßig stärker die Frauen wieder, aber vor ein paar Jahren eben Männer, die auch sozusagen, wenn man so will, 30 Jahre später oder 25 Jahre später als die Frauen nachgezogen haben und gesagt haben, hier gibt es auch eine ganze Reihe von Männern, die als kleine Jungs sexualisierte Gewalt erleiden mussten. So. Und was wir da eben haben, ist auf Männer- wie auf Frauenseite gleich düster, finde ich. So ein Bild von Opfern, das sieht man in vielen Plakatkampagnen, finde ich, Opfer, die zusammengekauert in einer dunklen Ecke sitzen, die graue oder wenig farbig, also wenige Farbtupfer in diesen Bildern insgesamt von der Bildsprache her, sehr, sehr, sehr traurig, sehr, sehr düster, sehr, sehr verzweifelt und hoffnungslos, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenig, schlecht ausgeleuchtet auf diese Bilder. Also das, eigentlich ein einziger Trauersumpf. Also so, und eigentlich sozusagen das Bild, das damit ein Opfer transportiert wird, meines Erachtens transportiert wird und auch für uns als Gesellschaft insgesamt, dass wir damit miteinander transportieren, ein Kommunikationsstil, auf den wir uns sozusagen einigen, ist, aha, das sind die Opfer, da sitzen sie in der Ecke, lass sie uns angucken, sie bedürfen unserer Hilfe. Und weil da in der Ecke, da ist es ganz schlimm, da ist ganz viel Verzweiflung und deswegen brauchen die Menschen
Unterstützung. Wir werden aus Opfern Überlebende. Also wie gelingt es, diese schwere Last auch zu überwinden? Wie gelingt es
ihnen, die Hand zu reichen? Ja. Gelingt es ihnen, sich sozusagen zu ihnen auf den Boden zu setzen, ihnen die Hand zu reichen, ihnen hochzuhelfen aus dieser Ecke raus? Also das muss die Bildsprache sein. Das muss das gesellschaftliche Agreement sein. Wie können wir Unterstützung bieten? Wie können wir als Gesellschaft Unterstützung bieten? Niemand in die Ecke zu, oh je, du bist Opfer sexueller Gewalt, jetzt kannst du dir gleich die Kugel geben. Am besten entweder säufst du dir die Birne zu, flüchtet dich in Alkohol oder Drogen, oder du gehst gleich Selbstmord, weil eigentlich ist dein Leben jetzt vorbei. Und das ist doch Quatsch. Klar hat man eine beschissene Erfahrung gemacht, wenn man sexualisierte Gewalt erfahren hat, erlitten hat, aber das Leben kann weitergehen. Und es gibt einen Weg da raus und es gibt eine Perspektive auf ein Leben ohne Gewalt, mit Schutz, mit Menschen und mit Institutionen, die bereit sind, auch Schutz zu gewähren, mit dem Staat, der da an der Stelle auch Schutz verspricht und auch über das Rechtssystem so gut er kann umsetzt. Und dann wie gesagt, dieses Bild, wir holen euch da aus der Ecke raus. Wir führen euch, wir gehen mit euch gemeinsam in eine farbige, bunte Welt hinaus und gucken, wo es weitergeht. Wir vergessen nicht. Wir sind sozusagen nicht bereit zu vergessen, was ihr erlitten habt. Und ihr selber müsst es auch nicht vergessen. Aber ihr müsst deswegen nicht euer Leben wegwerfen. Es ist nicht vorbei, sondern es ist
wie in der jungen Arbeit. Überhaupt geht ja auch dann einen ressourcenorientierten Ansatz, einfach zu gucken, wo sind da auch die Kräfte, die lebensbestärkenden Elemente. Und vielleicht schildert ihr beide aus dem Beratungskontext nochmal, wie so auch eine Entwicklung, dass man einfach auch merkt, das ist eben nicht das Ende, wie du es gerade ja schon geschildert hast, sondern da gibt es Alternativen aus diesen belastenden Erfahrungen herauszufinden.
Also vor allem in der Arbeit bei den Jungen merkt man ganz stark, dass die Jungen, obwohl sie zum Teil schlimme Dinge erlebt haben, immer noch mit einer großen Zuversicht und eigentlich mit einer großen Kraft in die Zukunft blicken und eigentlich den Mut haben, diese Zukunft auch anzugehen, sich damit aber schwer tun, den Schritt zu machen, irgendwie auch zu dem Erlebten zu stehen. Man sieht ganz deutlich bei den Jugendlichen, dass alle irgendwelche Rucksäcke von Erfahrungen und Erlebnissen mit sich herumtragen haben, aber dass sie durchaus gewillt sind, das Leben weiter zu leben und sich eigentlich nicht in diese Ecke setzen lassen wollen, die der Armin gerade beschrieben hat, in eine passive, teilnahmslose Ecke, sondern sie wollen weiter Teil des Lebens sein. Und was wir die Erfahrung gemacht haben, was da ganz wichtig ist, ist auch immer der Aspekt einer Unterstützung durch die eigenen Freunde, durch die Peer Group, durch alle Menschen drumherum. Das ist immer erst in den letzten Schritten mit ganz großer Überwindung wir als Fachkräfte sind, die angesprochen werden oder die Lehrkräfte oder die Beratungsstellen, sondern dass die ersten, auf die zugegangen wird, immer irgendwie der Freundeskreis drumherum ist. Und denen, es müsste eigentlich noch viel mehr darum gehen, diesen Freundeskreis zu stärken und zu bestärken, gemeinsam mit den Betroffenen den Weg zurück in so ein Leben zu gehen. Und wir wissen, dass es auch für diese Freunde häufig eine erstmal überfordernde Situation ist, zu hören, oh, da sind irgendwelche Verletzungen, Übergriffe oder gar Missbrauch vorgefallen. Und was mache ich da jetzt? Da ist eine ganz große Überforderung und ein ganz großes Unwissen, wie gehen wir damit um? Das ist auch eine Sache, die wir in unseren Projekten mit den Jugendlichen thematisieren wollen. Wir wollen die Jugendlichen darin stärken, gute Freunde zu sein. Gute Freunde und auch gute Freundinnen zu sein, um mit den Betroffenen eben den Weg weiterzugehen.
Also das eine, was ich auch höre, ist weg aus, raus aus der Tabuisierung, auch schon durch die Öffentlichkeitsarbeit, die ihr macht, durch das darüber sprechen. Und das zweite eben tatsächlich auch Normalität herstellen, eben im Freundeskreis, im Kontext leben und raus aus der Besonderung, ja. Ihr macht da sicher auch ganz, ganz positive Erfahrungen. Ich meine, das sind Herausforderungen, die ihr jetzt auch geschildert habt in eurer Arbeitsstelle, ganz unterschiedlicher Art, und es gibt dann eben auch ermutigende Erfahrungen. Was könnt ihr denn Fachkräften mit auf den Weg geben? Was brauchen sozialpädagogisch Tätige in der Arbeit mit Jungen, auch in der Arbeit mit Jungen, die grenzverletzend werden oder die Opfer von Gewalt werden? Was würdet ihr gerne als Hinweis mitgeben für die, die uns hören? Denn das sind ja Fachkräfte der sozialen Arbeit.
Das ist ein breites Spektrum, was du da aufmachst. Ne? Auch gerade, wenn man die Labels, wir wissen aus der fachlichen Diskussion, die sind schwierig genug, ne? Das Label Opfer und das Label Täter. Aber wenn man auch beide Seiten in Blick nimmt, wie du es gerade in deiner Frage getan hast, dann ist es vielleicht umso schwieriger noch, sozusagen eine übergreifende, also über Täterkonfrontation und Täterarbeit oder Kontakt zu Jungs, die übergriffig geworden sind, um das Label Täter zumindest mal anders zu benennen, also übergriffig gewordene Jungs. Auf der einen Seite braucht es da sicherlich einfach eine Klarheit auch und eine Konfrontationsbereitschaft von Fachkräften, die sagen, hey, ich habe hier mitgekriegt, was du machst und das geht so nicht. Das können wir so nicht durchgehen lassen. Und das, du bist als Mensch, deswegen, wir machen kein Monster aus dir und wir machen dich nicht als Mensch zu Sau, aber wir sagen dir, so geht's nicht. Und wir zeigen dir hier eine klare Grenze auf, weil du die Grenzen von anderen Menschen hier gerade missachtet oder missachtet hast. Also diese Bereitschaft zu einer Klarheit, zu einer Eindeutigkeit, auch sozusagen eine gewisse Streitlust oder wenn man so will Angriffslust in der Konfrontationsbereitschaft braucht, das ist sozusagen, womit sich unsere Zunft der Sozialberufe, aber auch der auch in der psychosozialen Hilfelandschaft, Therapeuten und so weiter, tun sich damit oft ein bisschen schwer, finde ich. Weil man doch sich lieber als Unterstützer, als Freund an der Seite und sehen will, aber wir sind keine Freunde. Und auch wenn ich es nochmal fachlich wende, ich will ja nicht der Freund eines Missbrauchstäters sein. Das ist nicht meine oberste Zielsetzung. Aber ich will einem Jugendlichen, der sexuell übergriffig geworden ist, aufzeigen, was er falsch gemacht hat und ihn dabei unterstützen, das in Zukunft besser hinzukriegen. Und auf der anderen Seite braucht es, und das brauchen natürlich diejenigen, die übergriffig geworden sind, genauso sehr wie diejenigen, die Betroffene von sexualisierter Gewalt sind, das braucht es eine ganz große Bereitschaft, empathisch auf Jungs zuzugehen. Auch auf schräge Verhaltensweisen, auch auf anstrengende Verhaltensweisen von Jungs, und die können Jungs ja genügend, können Mädchen auch an den Tag legen, anstrengende Verhaltensweisen, das ist keine Frage, Jungs kriegen das manchmal noch ein bisschen demonstrativer oder ein bisschen lautstärker oder ein bisschen spektakulärer zumindest hin in den Institutionen, wenn man mal so an Schule oder sowas guckt. Wobei auch da Mädchen natürlich hervorragende Inszenierungen hinkriegen, wie sie sich Aufmerksamkeit sichern können. Aber wenn man mal auf die problematischen Seiten von Jungs guckt, das ist sozusagen ja der Fokus unserer Fachstelle, neben dem, dass wir mit den Kolleginnen von der Mädchenarbeit ja gerne und eng vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ist es uns eben ein Anliegen, diesen empathischen Jungs auf Jungs, empathischen Blick auf Jungs immer wieder einzufordern. Dazu Mut zu machen, dazu einzuladen, hey, verteufel Jungs nicht gleich, wenn sie dir irgendwie querkommen und wenn sie dich provozieren und vielleicht auch wissen wollen, ob das wirklich sie meint, ob das wirklich ernst mit ihnen meint. Sondern gib da ein gutes Stück Vertrauensvorschuss und sei einfühlsam auf die Bedürfnisse, die vielleicht auch dahinter vorscheinen und die vielleicht eben also die ganz oft eben erst im zweiten oder im dritten Kontakt sichtbar werden können, dann auch ansprechbar werden. Da brauchen Jungs so unsere Erfahrung viel Unterstützung. Mhm. Und dann braucht es natürlich immer wieder, um da ordentlich einseitig zu werden, eine balancierte Perspektive. Balancierte Perspektiven auf Jungen. Was bekommen sie hin? Was sind so ihre Potenziale? Was sind ihre Ressourcen? Eben, um wegzukommen auch von der einseitigen Problemsicht. Ist schon klar, wir sind Sozialpädagogen und soziale Arbeit greift ganz häufig da, wo Probleme da sind, wo es zu Problemverhaltensweisen kommt, wo Menschen in Not sind, da tritt Sozialarbeit auf den Plan. Und wir müssen aber einfach immer wieder auch die andere Frage stellen, was ist neben den Problemen, die so offenkundig da sind? Zum einen gibt es da noch Probleme, die dahinter liegen, zwischen denen, neben denen, die offenkundig da sind, aber auf der anderen Seite dürfen wir nie den Blick verlieren, auf was sind denn auch die Stärken und die Bewältigungsstrategien, die die Jungs schon an den Tag gelegt haben. Also eben ihre Potenziale und Ressourcen.
Vielen Dank euch beiden für eure spannende Arbeit und dafür, dass ihr bereit wart, davon zu erzählen.
Ich würde gerne noch eins mehr setzen, weil das so auch mit der Diskussion zusammenhängt, die wir hier gerade geführt haben vor kurzem. Ich finde, es braucht immer wieder auch von Fachkräften aus, oder das wünsche ich mir von Fachkräften, dass die Jungs zutrauen, das wünsche ich mir auch von Eltern, dass sie ihren Jungs zutrauen, Gefühle zeigen zu können. Denn so dieses Klischeebild, ich habe als Mann eigentlich keinen Bock mehr auf dieses Klischeebild, Männer können keine Gefühle zeigen. Und deswegen erwarten wir es auch schon gleich gar nicht von ihnen. Und ich finde, wir müssen da oft genug, auch in Schulklasse erlebe ich das so, dass dann Mädchen danach gefragt werden, ja, wie ist es denn mit den Gefühlen und den Jungs? Die Jungs fragt man schon gar nicht, weil man denkt, da ist sowieso ein Klischeebild, die wissen das eh nicht, die können das nicht beantworten. Also Jungs ruhig mal zutrauen und Männern ruhig mal zutrauen, Gefühle zeigen zu können und damit auch eine positive Erwartungshaltung gerieren, dass sie das können, dass man daran glaubt, dass sie das hinkriegen. Einfach um da Stück um Stück auch aus einengenden Klischeebildern rauszukommen, denen ich selber zugegebenermaßen immer wieder auch aufsitze und wo wir aber auch gesellschaftlich schon auch ehrlich sein müssen, sagen, diese Klischeebilder sind ganz schön tief verankert und ganz schön schwer rauszukriegen. Da will ich niemand moralisch, will ich auch niemand mit dem Zeigefinger zeigen, von wegen, ich bin besser und du hast es immer noch nicht kapiert oder du genderst deine Sprache noch nicht gut genug oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach miteinander lernen, einengende Bilder von den Jungen und den Mädchen loszulassen und ja, Jungs und Mädchen einfach auch was zutrauen.
Euch beiden vielen Dank für die vielen Impulse zum Nachdenken und auch für den eigentlich positiven Blick darauf, diesen Gedanken. Jungen können Vielfalt, Jungen können viel mehr, als wir ihnen oft zutrauen. Und mit diesem Abschluss sage ich nochmal alles Gute euch, Funskern. Und vielleicht gibt es ja einen nächsten Podcast miteinander.
Ja, danke dir für das intensive Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank und Jungsarbeit ist auch Spaßarbeit, nicht nur Problemarbeit.
So, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Reise in die Welt der Jungenarbeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann seid auch beim nächsten Mal dabei. Abonniert uns, um keine Folge zu verpassen und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis dahin, tschüss und ade.